Hallihallo und Hallöchen zur Ausgabe 26 von Behind the Story. Wow, fast ein Jahr. Wenn ihr die nächste Ausgabe hört, noch nicht in dieser, aber bei der nächsten haben wir dann schon ein ganzes Jahr Behind the Story. Und nochmal auf diesem Weg vielen, vielen lieben Dank an meine Gäste und natürlich an dich, wenn du da draußen dabei bist und immer fleißig zuhörst. Ja, auch heute geht's wieder in dieser Episode 26 um eine persönliche Heldenreise. Wir werden wieder reden über Entscheidungen, wir werden reden über Siege, wir werden reden über Niederlagen und wir werden reden über einen faszinierenden Mensch, der schon in meinem Studio sitzt. Das ist eine Frau und diese Frau ist im Business zu Hause, aber sie hat auch eine sehr spezielle Vita, denn sie ist zweifache Kickbox-Europameisterin. Sie ist zweifache Vize-Weltmeisterin und war 15 Jahre lang Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. By the way, ich höre das, habe mir das in der Recherche angehört, so nebenbei erwähnt sie immer, dass sie auch 13 Mal deutsche Meisterin war. Aber das ist nur eine Seite dieser beeindruckenden Frau. Heute ist Adriane Partnerin bei Vision 11 und verantwortet dort Marketing und Business Development. Mit diesem Unternehmen berät sie andere Unternehmen in Fragen rund um Customer Experience, Customer Relationship Management und Markenbildung. Sie weiß, wie man Körper, Kopf und Marke in Einklang bringt. Also eine Frau, die im Ring genauso erfolgreich ist wie auf der Bühne als Speakerin oder im Boardroom. Ja, ich freue mich wahnsinnig auf diesen besonderen Mix aus Spitzensport auf Weltniveau und Marketing. Und ich freue mich besonders auf diese Heldenreise. Im Übrigen ist sie auch Top 100 B2B-Influencerin, wie ich erfahren habe. Also es gibt jede Menge zu besprechen, es gibt jede Menge zu erzählen. Deswegen hole ich sie gerne an der Stelle rein. Ich sage herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, liebe Adriana Kovacevic.
Hallo, lieber Wolfgang. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Intro und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir heute mal so ein bisschen auf deine ganz persönliche Heldenreise schauen. Ja, Frage 1, meine Liebe. Und wo bist du jetzt gerade und wie geht's dir?
Ich bin in Starnberg, also fühle mich hier wahnsinnig wohl im Süden von München. Obwohl eigentlich unser Unternehmen in München sitzt, haben wir uns entschieden, uns eine schöne Gegend auszusuchen, in der wir leben. Nein, das ist tatsächlich, also ich habe auch ein paar Jahre in München gewohnt, aber hier in Starnberg fühlen wir uns total wohl und hier lebe ich mit meiner Familie, mit meinem Sohn, mit meinem Mann. Mhm. Und ja, ich glaube, für Kinder ist das auch eine sehr schöne Gegend.
Mhm, cool. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich baue meinen Podcast immer so ein bisschen und das Gespräch mit meinem Gast so ein bisschen nach der Heldenreise auf. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit du im Marketing in dem Thema Storytelling drin bist. Es gibt diese Heldenreise nach Joseph Campbell und die hat so bestimmte Stationen und wir bauen die im Marketing dann immer um, so dass sie möglichst gut funktionieren im Gehirn des Kunden oder der Zielgruppen. Und die Heldenreise beginnt klassisch in der gewohnten Welt des Mangels. Also Frodo Beutlin ist im Auenland und läuft alles eigentlich ganz gut, aber irgendwie ist es jetzt auch nicht so mega spannend, ja. Und ich beginne deswegen meine Podcasts immer in der Kindheit der Gäste. Deswegen wäre meine Frage, dieses Bewusstsein des eigenen Wesens, so beginnt meistens in der Zeit, wenn man eingeschult wird, wenn man es erstmal sich so ein bisschen abnabelt von dem Elternhaus und so. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen an Adriane, das Kind, sag ich mal? Und wie würdest du beschreiben, wo bist du aufgewachsen, in welchem Umfeld? Vielleicht magst du da mal was erzählen.
Also ich komme aus Stuttgart und ich bin in einem sehr, sehr liebevollen, behüteten Umfeld aufgewachsen. Also meine Eltern, mein Vater ist Professor, meine Mutter, also emeritierte Professor. Meine Mutter ist Lehrerin und ich habe zwei große Brüder. Und meine ersten Erinnerungen sind vor allem die Familie, glaube ich. Und ich habe tatsächlich auch ganz früh schon mit Ballett angefangen, mit 4 Jahren. Mhm. Tatsächlich ist es gleich auch immer ein Bestandteil in meiner Kindheit gewesen. Also erstmal noch so ein bisschen, meine Eltern wollten, dass mir das Spaß macht und dann habe ich das immer mehr gemacht und dann ging eigentlich der Weg dann auch weiter, dass ich dann in der John-Krenko-Schule in Stuttgart dann auch angefangen habe. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so bekannt ist. Die Stuttgarter kennen das definitiv. Das ist eine sehr internationale, sehr bekannte Ballettschule mit dem russischen Ballett. Und da war ich später sogar dann auch im Tagesinternat.
Okay. Heißt, du hattest zwei Brüder älter oder jünger? Älter? Also du warst sozusagen das letzte von drei Kindern?
Ja, das Nesthäkchen, genau.
Das Nesthäkchen, genau. Das Mädchen, zwei ältere Brüder. Ich versuche so ein bisschen herzuleiten, deine spätere Vita natürlich. Und deine Eltern beide Akademiker, würde ich jetzt mal sagen. Also war im Prinzip ja schon so ein bisschen Marketing oder generell so ein Business-Thema schon auch dir in die Wiege gelegt, sag ich jetzt mal.
Ja, also in die Wiege gelegt ist uns allen, glaube ich, schon sehr stark, dass wir später dann auch studieren oder wir haben so unser Vater als der erfolgreiche Professor, der in der ganzen Welt herumgereist ist, das ist irgendwie immer Teil unserer Familie auch gewesen. Er hat dann die Doktoranden aus der ganzen Welt auch immer wieder zu uns nach Hause eingeladen zum Grillen. Wir mussten dann als Kinder Englisch reden. Das waren wir dann so als Kinder nicht so toll. Aber natürlich ist das so, wir wussten eigentlich von Anfang an, dass die Welt sich da draußen abspielt und nicht nur in Deutschland.
Also dein Vater, um nochmal ganz kurz da reinzugehen, habe ich in der Recherche erfahren, ist Ökonom, also Professor für Ökonomie in irgendeiner Form. Ne? Mhm. Aber was ich spannend fand, war, dass er einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat.
Ja, genau.
Das, was wir im Online-Marketing sehr gerne alle hätten.
Ja, stimmt.
Also insofern, cool.
Ich habe ihn mal gefragt, ob er nicht mal einen für mich machen kann. Nein, aber er hat tatsächlich, er ist ja da auch wirklich als Autor und die wissenschaftliche Forschungsseite und da kann er jetzt nicht plötzlich als Experte für Kickboxen auftreten, hat er, zumindest hat er es gesagt, aber ich bleib dran. Nein, er hat tatsächlich auch viele, viele Veröffentlichungen, viele Bücher geschrieben in diesem Bereich, also es war Professor für Agrar und also in den Tropen und Subtropen, für Agrarökonomie, also im Grunde Landwirtschaft, in den Tropen, Subtropen. Und das ist sehr viel Entwicklung der Länder dort. Also wir waren auch viel in Asien unterwegs. Er hat uns auch mitgenommen, auch als ich ein Jahr alt war. Mein erster Geburtstag war in Afrika. Wir waren ein Jahr lang in Kenia. Aber da kann ich mich leider nicht dran erinnern, nur an die Dia-Show dazu, die wir uns dann immer wieder angeschaut haben. Und mein großer Bruder lebt jetzt auch in Thailand. Also ist uns schon so mitgegeben worden.
Diese Grundschulzeit, die dann kam in Stuttgart, wie erinnerst du dich daran? Warst du ein ganz normales Durchschnittskind? Wie würdest du dich selbst beschreiben in der Grundschule?
Oh, ich weiß nicht, ob man sich selber immer als normal sehen würde. Also es hingen auf jeden Fall Ballettschuhe bei mir an der Wand. Und ich war eine total begeisterte, ich wollte natürlich Tänzerin werden und ich war das totale Mädchen auch. Also rosa und Barbie und Ballett, also so der totale Kontrast zu meinen Brüdern, weil mit ihnen musste ich dann Matchbox-Autos spielen und keine Ahnung,
tough sein. Also vermutlich die absolute Erfüllung für deine Mutter. Ich schätze mal nach zwei Jungs, hat sie gesagt, ich hätte gerne noch ein Mädel und dann kam auch noch eins mit Ballettschuhen und rosa Tütchen und so weiter, oder wie das heißt. Ne?
Ah, ich glaube, mein Vater fand das noch toller.
Ja, tatsächlich.
Dass da so ein kleines Mädchen noch kommt.
Ja, cool. Letzte Frage zu dieser Zeit. Also, wenn du da sozusagen nichts Besonderes hast, manche Leute erzählen dann quasi, wie viele Scheiben sie kaputtgeschossen haben oder, oder was da in der Zeit passiert ist. Aber was mich noch interessieren würde, und ich weiß, die Frage steht nicht im Briefing und die sorgt immer ein bisschen für kurzes Zögern. Ich frage trotzdem mal, wenn du einen Geruch beschreiben musstest, welchen Geruch hast du aus deiner Grundschulzeit in Erinnerung?
Ich glaube, es ist tatsächlich der Garten oder das Gras. Also mein Vater, ihm war immer ganz wichtig, dass wir, also das ist so jemand, der sein ganzes Leben am Haus bastelt. Also die Einfahrt neu und die und innen drin alles selber gebaut und keine Ahnung. Und wir mussten, Kinder eher müssen, dann mithelfen. Wobei ich als die Kleinste habe dann eher Bier geholt zur Unterstützung. Aber wir waren dann auch, wir hatten dann so ein Grundstück von meiner Oma und haben dann da den Rasen mit der Sense geschnitten. Und das war alles eigentlich total anstrengend. Aber ich glaube, dieser Geruch von diesem Gras und mit der Sense und da draußen, das habe ich noch. Würde mir
ich habe tatsächlich einfach mir aufgeschrieben, witzig, also ich mache immer so eine Liste von Dingen, die ich fragen möchte und auf die ich eingehen möchte und von denen, die ich nicht besprechen möchte. Und was mir aufgefallen ist, ich habe ein paar Interviews gelesen oder Podcasts oder YouTube-Videos geguckt mit dir. Und was mir aufgefallen ist, dass da fast überhaupt nicht über Natur gesprochen wurde. Und ich hatte mir vorgenommen, ich wollte dich mal fragen, welche Rolle spielt Natur in deinem Leben? Aber das haben wir jetzt schon geklärt. Wir hatten relativ früh Kontakt und du hast den Geruch von frisch gemähtem Gras noch in der Nase.
Ja, vielleicht kommt Natur nicht so wahnsinnig viel vor bei mir, weil mein Vater natürlich so ein unglaubliches Wissen und so, dass so ein großer Bestandteil in seinem Leben ist. Und ich auf der anderen Seite so überhaupt keinen grünen Daumen habe. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so, da kann ich eh nicht mithalten. So. Mhm. Vielleicht deswegen.
Hast du keinen grünen Daumen, weil du weißt, dass schon Blumen und andere Pflanzen sozusagen das Zeitliche gesegnet haben unter deiner Obhut? Ja. Oder vermutest du das?
Nein, ich weiß es. Also ich habe schon versucht, so als Studentin, aber ich habe da nicht die Muße.
Ich frage deswegen, weil ich hatte das auch immer, das Gefühl, und so im Alter jetzt, ne, also ich muss sagen, mein Stiefvater ist 84 und Landschaftsgärtner und liebt das. Er steht heute noch freihändig auf einer 3 Meter hohen Leiter und schneidet Hecken. Und er gibt mir jetzt in der letzten Zeit immer Anleitungen. Ich gewinne immer mehr, also ich bekomme immer mehr Zugang zu dem Thema. Deswegen, ich würde das nicht so absolut in die Ecke stellen. Gerade wenn dein Vater da auch bewandert war, dann kommt das vielleicht noch.
Schauen wir mal. Er hat halt dann nicht einfach nur einen Garten, sondern hat halt gleich ein komplettes Drainagesystem da gebaut, wo die Pflanzen halt, meine ich, ein bisschen der Druck größer. Aber durch meinen Sohn komme ich jetzt auch ein bisschen mehr an das Thema ran, weil er natürlich dann schon auch Fragen stellt, und wenn ich so gar nicht weiß, welche Pflanze das jetzt ist, das schaut man dann schon nochmal nach, oder vor allem, weil da auch so eine Begeisterung ist. Also der Opa erklärt ihm jede einzelne Blume und Zwiebel, die er irgendwo gepflanzt hat, wenn er da mit ihm durch den Garten geht.
Ich finde es auch mega wichtig, um ehrlich zu sein. Ich habe ja auch Kinder und ich finde es mega wichtig, den Kindern auch den Zugang zur Natur zu geben und die Schönheit der Natur einfach zu erklären. Jetzt ist die Grundschulzeit sozusagen behütet zu Ende gegangen. Dann beginnt ja zumeist das erste Mal so eine Selektion, will ich gar nicht sagen, ist ein blödes Wort, aber so eine Entscheidung, wo gehe ich weiterhin, was mache ich oder so. Hast du da Erinnerung dran? Wie ging es dann weiter bei dir?
Du meinst von der Grundschule zum Gymnasium? Mhm. Auf jeden Fall, weil das waren sehr, sehr... Also
Gymnasium war gar keine Frage, Leistung und alles war entsprechend.
Ich weiß gar nicht, darf man das sagen? Ich war da Klassenbeste.
Darf man sagen. Bei mir darf man alles sagen.
Okay, gut. Ja, also ich war dann schon, genau, ich war da schon die Beste. Ich hatte aber auch ich habe unseren Grundschullehrer auch total geliebt und, aber nein, es war tatsächlich auch das Ganze, die Themen fand ich auch spannend. Tatsächlich war das ein ziemlicher Bruch, weil, was heißt Bruch oder ein neuer Schritt, weil ich dann in der dritten, vierten Klasse war ich eben schon in der Ballettschule in der Stadt unten. Also wir haben so eine halbe Stunde von Stuttgart Zentrum weggewohnt. Und deswegen hätte ich eigentlich, meine Brüder waren in der Schule bei uns im Ort. Aber ich bin dann eben in der Stadt schon in der Ballettschule gewesen. Dann war klar, ich gehe ins Ballettinternat, also wo man dann wirklich jeden Tag 2 Stunden Ballett hat. Und deswegen war ich dann dort dann auch am Hauptbahnhof an der Schule. Also habe dort das Gymnasium dann gehabt und dann sind wir waren 6 Mädchen, die in der Klasse auch in der Tschungrenko-Schule waren, sind dann immer rübergelaufen zum Ballettinternat dann auch.
Das heißt, hingefahren bist du dann schon alleine oder? Mhm.
Meine Mutter war da ziemlich schmerzfrei, nachdem ich schon das dritte Kind war. Ich war ziemlich früh selbstständig einfach. Ich war schon in der dritten Klasse hat sie mich noch gefahren, in der vierten bin ich schon mit der U-Bahn ins Ballett gefahren.
Also so mit 8, 9 bist du dann alleine unterwegs gewesen?
Ich müsste gerade meine Mutter, aber ich glaube ja, also ja, tatsächlich, ja. Okay. So. Und auf jeden Fall dann eben auch in der fünften, da ist man dann ja so 10, glaube ich, ja genau, 10, 11 so. Da dann auf jeden Fall im Internat und ja, ganz selbstständig. Aber es war nur Tagesinternat, also jetzt, ich habe zu Hause übernachtet.
Okay, also aktuell bist du ein kleines Mädchen sozusagen, ein junges Mädchen mit einem Faible für Ballett. Und an der Stelle würde ich aus deiner Vita mal kurz rausgehen, weil ich immer zu Beginn des Podcasts oder in der Anfangsphase gerne so eine Schnellfragerunde mache, um den Gast oder ja, um den Menschen ein bisschen genauer kennenzulernen. Und ich hatte dir ja ein Briefing geschickt. Ich habe tatsächlich noch 2, 3 Fragen ergänzt.
Oh, weia.
Ist ein bisschen fies, aber wir schauen einfach mal. Ja.
Okay,
dann würde ich direkt mal starten, wenn das für dich okay ist. Mhm. Hattest du als Kind, also erste Frage, hattest du als Kind einen Berufswunsch?
Tänzerin.
Hattest du ja schon gesagt, genau.
Also um nicht zu sagen, eigentlich prima Ballerina. Trifft es besser.
Okay. Welche App benutzt du am meisten?
LinkedIn.
LinkedIn. Ohne Zweifel?
Ohne Zweifel.
Weil viele Leute sagen dann, ach ja, stimmt, WhatsApp ist ja eine App. Dann WhatsApp.
Also wenn ich mein Sohn sagt immer, oh Mama, bist du schon wieder auf LinkedIn? Also ja gut, WhatsApp, Kommunikation, allein schon die ganzen Elternchats. Aber nein, ich kommuniziere natürlich auch wahnsinnig viel auf LinkedIn. Also tatsächlich auch da die Menschen, die ich da auch persönlich kenne, tatsächlich chatten wir auch oft über LinkedIn.
Mhm. Okay. Wenn du eine Superkraft hättest, du darfst dir eine aussuchen, welche wäre es?
Da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, das hattest du mir ja schon geschrieben. Und ich dachte mir, ich glaube, es wäre aktuell Menschen, die Angst vor der Zukunft nehmen. Weil ich glaube, das ist das Hauptproblem gerade. Menschen, die Angst haben, lassen sich leicht manipulieren.
Das stimmt.
Und das könnte der Grund sein, warum gerade so vieles in eine zu harte Richtung geht.
Hast du in der Retroperspektive, jetzt springe ich aus der Schnellfragenrunde raus und ich hatte dich vorgewarnt, ich lasse mich da immer gerne treiben, aber mir fällt jetzt spontane Frage ein, die nicht im Skript steht. Hattest du in deiner Kindheit in der Retroperspektive immer das Gefühl, dass deine Eltern dir die Angst genommen hatten?
Ja.
Ja. Also bist du angstfrei
auf jeden
groß
Fall.
Geworden? Ja, das ist natürlich ein super Lob auch für deine Eltern. Okay, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kaffee. Kommt genauso wie aus der Pistole geschossen wie LinkedIn. Okay. Als Sportler, aber auch als Businessmensch bekommt man ja häufig Feedback. Ich glaube, als Sportler wahrscheinlich noch mehr von Trainern, Trainingskollegen, Wettbewerbskollegen oder Gegnern. Was ist denn so das wertvollste, beste Feedback, das du je bekommen hast? Gibt es da eins?
Tatsächlich hat letztes Jahr hat hat jemand zu mir gesagt, das ist ja Wahnsinn, was für eine Karriere du da gemacht hast oder welche Entwicklung du gemacht hast. Und ich habe zurückgefragt, welche Karriere denn? Also für mich war das so, bin da noch gar nicht da, wo ich hin will. Aber es war so dieses, normalerweise werden immer nur die Erfolge gesehen, die Ergebnisse gesehen, irgendwelche Siege gesehen, auch im Job irgendwelche erfolgreichen Sachen. Und da war dann ein Mensch, der wirklich diesen Weg gesehen hat. Also die Entwicklung, das fand ich, also das zu sehen, ist viel wert.
Mhm. Deine Heldenreise sozusagen, in Gänze. Mhm. Ja. Und übrigens, eine Heldenreise ist immer iterativ, das heißt, du kommst irgendwann mit dem Elixier zurück, du hast den Schritt geschafft, du hast die Qualifikation, du hast das Business oder was auch immer, die Europameisterschaft und dann beginnt eine neue Heldenreise. Mhm. Das Leben ist bis zum letzten Atemzug immer iterativ an der Stelle, deswegen verstehe ich, was du meinst, wenn du sagst, ich bin ja noch gar nicht da, wo ich eigentlich mal hin will. Okay, Hund oder Katze?
Katze.
Katze. Wenn du jetzt ein Business-Tag hattest, der sehr anstrengend war und Familie und alles dazu. Wie entspannst du dich nach so einem Tag? Erster Teil der Frage. Und zweiter Teil, in deinem speziellen Fall, unterscheidet sich dieses Entspannungsritual oder der Prozess von dem der Spitzensportlerin?
Oh, auf jeden Fall. Also die letzte Frage kann ich schon mal. Okay. Ich bin ja nicht mehr aktiv. Also ich habe ja jetzt andere Ziele. Und das macht ganz viel, das ist so ein bisschen wie mein altes Leben. Also, hattest du ja gerade schon gesagt, iterativ. Mhm. Aber wie entspanne ich abends? Tatsächlich ist mein Leben noch wahnsinnig stark auf unseren Sohn ausgerichtet, weil ich arbeite Vollzeit, ich gebe da Vollgas. Deswegen ist er komplett den Tag über in der Betreuung. Mhm. Und wenn er dann abends kommt, dann will ich auch voll für ihn da sein. Also das Handy weg und also auch wenn es ein anstrengender Tag ist und auch wenn ich vielleicht lieber was für mich machen würde, ist es mir wahnsinnig wichtig und versuche ich dann auch, daraus was für mich zu ziehen, wenn ich mit meinem Kleinen dann mit seiner Playmobil-Burg spiele oder wir zusammen Andor spielen, einfach die Zeit mit meinem Sohn. Mhm. Also es gibt gerade aktuell wirklich wenig, so das mache ich jetzt für mich, sondern es gibt zuallererst meinen Sohn.
Mhm. Okay. Was war das letzte Geschenk, was du dir selbst gemacht hast?
Ich mir? Oh Gott, das ist hart.
Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist.
Ja, weil ich sag schon, das ist hart, weil mein Mann zwingt mich schon immer, er macht mir dann immer Geschenke, damit ich auch mal was für mich habe. Aber dass ich mir, ich glaube, das ist, wenn ich mir selber Zeit freischaufel. Das zum Beispiel, wenn ich mir mal dann zwischendurch mal einen Tag oder einen halben Tag freigenommen habe und dann gesagt habe, ich gehe jetzt, mache jetzt einen Wellness- oder Saunatag. Und das ist das größte Geschenk für mich, weil ich mir Zeit schenke.
Ist tatsächlich, also wir sind ja jetzt in Episode 26, die wir heute aufnehmen, ein sehr häufig genanntes Geschenk, dass Menschen sagen, ich schenke mir Zeit mit mir selbst. Finde ich auch wichtig, ja, gerade in einem Lebensumfeld, wie es bei dir und bei den meisten Menschen ist, mit Familie und Beruf und Zielen und Anforderungen, ist, glaube ich, extrem wichtig, auch in Verbindung mit sich selbst zu bleiben. Deswegen ist das auch ein schönes Geschenk, mal ab und zu einen Gang rauszunehmen und sich mal in die Sauna zu setzen oder so. Okay, Buch oder Podcast?
Buch. Ich bin gar keine Podcast-Zielgruppe, muss ich gestehen.
Okay.
Auch das ist ein
Zeit. Auch das darf man im Podcast hier sagen.
Das ist nämlich auch so ein Zeitding einfach. Alle, die so Podcasts lieben, denke ich mir, frage ich dann auch immer, wann macht ihr das denn? Ich habe da die Zeit gar nicht. Also Buch.
Okay. Ich habe eine Superkraft in diesem Podcast. Ich kann dir virtuell ermöglichen, mit einer beliebigen Person, vorzugsweise einer berühmten Persönlichkeit oder Sportler oder wem auch immer, einen Tag zu verbringen. Egal, ob vor 500 Jahren gestorben oder aktuell noch lebend. Wenn du einen Menschen treffen könntest für 24 Stunden und ihn löchern, so viel du willst, wer wäre das?
Oh wow, ich weiß nicht, ob ich so ein... Die Zeit meiner Idole ist ein bisschen vorbei. Ich überlege gerade, und Menschen, die mich faszinieren, versuche ich auch direkt auch kennenzulernen, also wenn es geht auf LinkedIn. Aber du sagst ja auch aus einer anderen Zeit.
Kein Problem, wenn dir jemand einfällt, schieben wir die Frage einfach.
Ja, vielleicht fällt mir später jemand ein.
Genau, vielleicht fällt dir nochmal jemand ein.
Auf jeden Fall, es wäre wahrscheinlich eine starke Frau in der Geschichte.
Marie Curie hatten wir schon und solche Leute wurden schon genannt. Also von daher,
ja, genau.
Michelle Obama war neulich bei einem Gast. Also es gibt schon oft auch die Sehnsucht, mal mit so ganz starken, selbstbestimmten Frauen auch mal zu sprechen. Also
ja, ich habe dann.
Vielleicht fällt uns noch eine ein.
Da fällt mich bestimmt noch eine ein. Ist das nur so? Ich habe dann so. Das kommt ja dann auch. Und was würdest du sie dann fragen? Dann denke ich so: Oh Gott, ich weiß nicht. Fällt mir keine Frage ein.
Einfach mal einen Tag zusammen verbringen, in der Sauna oder sonst wo. Ja.
Das ist dann was anderes, das stimmt. Also da fällt mir bestimmt noch jemand ein.
Gut. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Oh, das klingt echt schlimm, aber Fertignudeln, weil wenn ich irgendwo in so einem Thema richtig tief drin bin, dann bin ich so im Flow und dann vergesse ich auch zu essen oder dann muss es halt einfach ganz schnell gehen und dann schaufel ich das einfach noch schnell rein.
Okay.
Da habe ich einfach nicht die Muße und die Zeit jetzt.
Darf man kochen. Das eigentlich als Spitzensportler auch so?
Also nee, war das da nee also da muss man
schon. Ernährungspläne dann auch, oder?
Also das ist sowieso, das ist eine eigene, wie soll ich sagen, Philosophie, Wissenschaft. Im Kampfsport gibt es ja Gewichtsklassen. Und eigentlich konnte ich in meiner kompletten aktiven Zeit, bis auf am Ende, da haben wir uns entschieden, dass ich eine andere Gewichtsklasse kämpfe. Aber davor konnte ich eigentlich gar nicht normal essen wie jetzt jemand, der kein Sportler ist oder so, sondern es geht eigentlich immer darum, dass du gehst immer ganz weit runter vom Gewicht, so dass du halt Vorteile hast durch die Reichweite. Also deswegen gibt's ja auch die Waage und das kennt man ja auch so ein bisschen vom Boxen. Das gab's bei uns dann eben auch, aber das war meistens dann einen Tag vorher, dass man da auf der Waage dann steht und das geht auch im, das ist nicht, dass man abnimmt oder so, sondern es ist Wasser und Gewicht, was man im letzten Moment dann runterkriegen muss und deswegen war eigentlich alles darauf ausgerichtet. Oder ich habe.
Beherrschst du diese Methodik heute noch? Kannst du noch sagen, bis nächste Woche mache ich mal 2 Kilo oder so? Geht das noch?
Wobei jetzt ist es ja, mein Stoffwechsel ist ja jetzt auch ganz anders. Also da bist du ja, wenn du jeden Tag trainierst und dann bist du so am Limit, dann hast du ja auch keine Reserven oder so. Das ist alles Muskulatur. Also deswegen meine ich, es ist wirklich nur Wasser. Also wenn du nicht austrainiert bist, dann gehörst du auch nicht in die Nationalmannschaft, sagen wir es mal so. Und das ist jetzt ganz anders. Also wenn ich jetzt 2 Kilo abnehmen müsste, weil ich gerade aus dem Urlaub komme, das ist halt, da muss ich abspecken einfach. Das ist dann schon was anderes als Gewicht machen. Aber ja, also es gibt schon noch so ein paar Dinge. Ich habe zum Beispiel, ich würde nie Butter essen oder so. Oder ich kann mich jetzt nicht für einen riesigen Kuchen begeistern oder so. Da esse ich lieber ein Schnitzel. Also ich bin da schon noch geprägt davon, dass ich mich nicht total mit so einer riesigen Kalorienbombe ernähren würde. So. Okay. Das steckt schon noch drin.
Ich würde mal bei dir gerne einen Satz beginnen, von dem ich von dir gerne die Information hätte oder beziehungsweise dass du ihn zu Ende sprichst. Ja? Mhm. Also ich beginne und du sagst mir mal, wie er bei dir enden würde. Und der Satz lautet, Aggressivität ist für mich...
mit seiner Impulskontrolle nicht zurechtzukommen.
Okay. Mhm. Also ich habe die Frage deswegen ergänzt im Briefing, die kanntest du nicht, weil ich so ein bisschen ambivalent war die ganze Zeit. Also du bist für mich, ich habe dich ja jetzt nur ein paar Mal gehört und gelesen über dich und wir hatten ja auch einen Chat schon vorher, also eine sehr ausgeglichene, ruhige, entspannte Person. Jetzt wären aber ausgeglichene, ruhige, entspannte Personen nach meinem Verständnis jetzt eher nicht Kickbox-Europameister, ja? Oder Vize-Weltmeister und so weiter und so fort und diese ganzen Dinge, die du erreicht hast. Also deswegen denke ich mir so und da dachte ich mir so, eine interessante Eigenschaft und wie siehst du dich selbst, wäre doch mal nach Aggressivität zu fragen, weil auch Business ja Aggressivität bedeutet. Du musst ja auch da angreifen. Die Frage ist halt, wie assoziiert man Aggressivität, ja? Und welche Rolle spielt die im Leben? Deswegen dachte ich mir, okay, das frage ich dich einfach mal. Aber ist okay. Also aggressiv heißt bei dir, du hast keine oder nicht ausreichend Impulskontrolle dann.
Ja, tatsächlich assoziiere ich mit Aggressivität auch was Negatives. Also wenn jemand aggressiv ist, dann bedeutet das ja nicht, dass er, negativer ist sogar Wut. Weil Wut kennen wir alle. Aber aggressiv heißt, diese Wut wird falsch kanalisiert und richtet Schaden an. Mhm. Egal in welcher Form, verbal oder körperlich. Aber es ist witzig, dass dir das so aufgefallen ist, weil ich dachte auch, Wahnsinn, wie eigentlich mich jetzt viele Menschen sehen im Vergleich zu dem, wenn sie wüssten, wie ich eigentlich damals war. Also ich würde tatsächlich sagen, damals. Ich meine, diese Energie steckt ja trotzdem noch in mir drin, aber ich bin, ich bin halt auch einfach mehr zur Ruhe gekommen. Viel davon ist natürlich auch durch mein Kind, mein Sohn, viel auch durch die Erfahrungen, die mein Mann und ich gemacht haben, was im Leben einfach alles prägt und was dann eben, wie man dann so darauf reagieren muss und die Dinge relativieren auch einfach. Mhm. Und harte Erlebnisse im Leben machen einen aber auch immer stärker und in dem Fall dann auch einfach ruhiger. Also ich würde sagen, das, was du meinst, ist, also eher Temperament als Aggressivität. Mhm. Also das Temperament ist sicherlich irgendwo da, aber ich kanalisiere es woanders hin, sag mal so.
Übrigens fällt mir an der, bei der, by the way, also zum Thema Gewicht von eben und zu diesem Thema jetzt, so sagen wir mal, eine gewisse, wie soll ich sagen, Rauheit in deinem Sport, den es da gab. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Jetzt fällt mir eine lustige Geschichte ein, die ich gehört habe beim Kollegen, Podcast-Kollegen Kevin Allein im Marketing. Mhm. Da warst du Gast. Und dann hast du erzählt, ich zitiere dich jetzt einfach, ist ja öffentlich, deswegen glaube ich, darf ich das, dass du mal eine Gegnerin hattest, die dich irgendwie geärgert hat, zum Thema Wut, fiel mir das jetzt gerade ein. Ja. Und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich jetzt Gewicht. Ja, also heißt für mich, ich gehe eine Klasse niedriger vom Gewicht, habe noch mehr Reichweitenvorteile und dann werde ich dies nächste Mal richtig vermöbeln, ja. Also so hast du es natürlich nicht ausgedrückt, aber so kam es bei mir an. Mit dem Ergebnis, dass du so, ich glaube, mit ihr mittlerweile befreundet bist oder ihr euch kennt und du und sie dann gesagt hat, du hast mir damals übrigens die Nase gebrochen.
Die Rippe. Das, mein Sidekick war sehr hart.
So war es, ja.
Ich habe immer so.
Also das ist ja schon auch ein Thema. Ich habe tatsächlich auch in meinem Skript stehen, und da habe ich so auch länger drüber nachgedacht, vielleicht ist das ein guter Moment, das jetzt mal hier reinzubringen. Sport ist ja nicht gleich Sport. So, ich will es mal so herleiten. Du kannst ja Golf spielen und auch im Duell gegeneinander oder du spielst Tennis gegeneinander. Natürlich kannst du im Tennis umknicken und verletzt dich oder so. Aber beim Kickboxen ist ja das Ziel, dem Gegner, dem Wettbewerber, naja, weh zu tun will ich nicht sagen. Also ich versuche mich irgendwie so jetzt so rauszuwinden und ich will dahin. Es ist ja schon ein Sport, wo mit deinem Sieg sozusagen eine schmerzhafte Niederlage des Gegenüber einhergeht. Mhm. Natürlich verlierst du auch mal, aber du hast ja auch sehr, sehr oft gewonnen. Und ist das was einem, wenn man in jungen Jahren, wir kommen ja gleich in deiner Vita, wenn wir da reinsteigen, auch noch dazu, wie du hingekommen bist. Ich weiß es ja schon, aber ich möchte es trotzdem nochmal hören. Ist es was einem dann, also ist das nicht eine Hürde irgendwie? Sozusagen, ich versuche mal, um es ein bisschen plastischer zu machen, eine Szene, zu beschreiben, wie ich mir das vorstelle. Du bist im Training mit einem guten Freund, ihr trainiert sicherlich sehr viel und sehr hart, wenn man auf diesem Niveau Kickboxen macht wie du. Und dann triffst du den und der fängt an zu bluten oder die. Ja? Hm. Wie ist denn das dann? Ist das einfach so ganz normal oder sagst du dann, nee, musste ich schon auch irgendwie lernen, dass Verletzungen dazugehören dann?
Ja, das musste ich auf jeden Fall lernen. Also vor allem auch auf einem Wettkampf. Also im Training, da ist das Gute, dass da natürlich dann auch immer der Trainer noch da ist und das Ganze wird dann so ein bisschen aufgefangen. So, da ist das, da hat das nicht dieses Negative, sondern Unfälle können passieren, so ein bisschen. Das ist bei jedem Sport ja auch so. Aber tatsächlich, was du ja auch meinst, so jetzt im Vergleich zu Tennis oder Golf, im Kampfsport und vor allem im Kickboxen und in diesem, da geht es ja um direkte Konfrontation. Also es geht ja, das ist ein 1:1 gegeneinander direkt. Und wenn du verlierst, dann hast du Schmerzen, ja. Aber das Ziel ist tatsächlich in dem Fall zu gewinnen, nicht den anderen K.O. zu schlagen. Also ich habe nicht Vollkontakt gemacht, nicht das wie beim Boxen, sondern Point Fighting, wo es darum geht, schneller zu sein als der andere. Und dann kann man da auch ganz viel Punkte sammeln. Und wenn man selber gut ist, hat man Glück und kriegt gar nichts ab sogar. Also deswegen ist aber ja, dieses jemand anderen tatsächlich dann auch verletzen, da springt man sofort gedanklich um. Also in dem Moment, wo man kämpft, da geht es um den Kampf, da geht es um den Punkt, da geht es das Treffen, da geht es darum zu dominieren auch. Klar, es sollen auch harte Treffer sein, aber in dem Moment ist man in einem anderen Modus. Wenn man dann den anderen verletzt, rennt man sofort hin und kümmert sich darum, was ist los, was ist passiert, das wollte ich nicht, so vom Gefühl. Dieses, das wollte ich nicht, das lernt man dann. Also ich hatte erstmal bei einem anderen Verband, es gibt ja so, also es gibt so diesen einen großen wichtigen Verband, der auch im Olympischen, also im DOSB ist. Und da gab es aber so kleine Verbände noch. Und da war ich schon mal bei einer Weltmeisterschaft dabei, wo ich gegen eine Deutsche im Finale war, sagt schon alles. Und die hat dann plötzlich aus der Nase geblutet. Also es war so ganz, und da war ich noch ganz jung, das war 97, da war ich gerade, ich habe 93 angefangen, also so 3-4 Jahre dabei und war schon auf einer WM im Finale und ich zu meinem Trainer, oh mein Gott, die blutet aus der Nase, also das hat mich richtig, also rausgebracht, da konnte ich gar nicht mehr normal weiterkämpfen und er dann auch so, jetzt bleib ruhig, das kennst du doch vom Training, das kann doch passieren und so, also das war dann so die Aufregung zusammen mit dem, oh mein Gott, ich habe einen Menschen verletzt, also dieses rausgezogen werden aus dem Modus. Das muss man dann lernen, dass man sagt so, ich bleib da jetzt drin, ja, also es war tatsächlich dann später so, ich habe mich dann weggedreht. Also man geht und dann schaut, wie schlimm ist es, muss ich, und wenn es wirklich schlimm ist, geht man natürlich hin. Aber erstmal dann, okay, erstmal warten und dann schaut man den Trainer an, damit man in diesem Modus bleibt. Weil kann sein, dass es gar nicht so schlimm ist, derjenige wieder aufsteht, einmal durchschnauft oder es war vielleicht nur Show, gibt's auch. Und dann musst du wieder voll da sein. Und deswegen habe ich dann eher so, okay, ist was? Okay, erstmal zum Trainer schauen und der dann auch, bleib ruhig und dann versuchst du dich zu konzentrieren und das lernst du.
Die Frage, die bei mir da aufgekommen ist und die würde ich dann jetzt auch mal hier platzieren, ist, du bist ja auch Teamlead, also ohne jetzt vorgreifen zu wollen, hast du ja die Marketing-Unit bei euch aufgebaut, wenn ich das alles richtig recherchiert habe, und bist auch Teamlead und bist personalverantwortlich. Und ich habe mir gedacht, und das ist so schön, dass du das jetzt mit dem Trainer und so auch beschrieben hast, weil so ähnlich habe ich es mir auch vorgestellt. Und ich dachte mir so, wenn jetzt du diese Erfahrung als Spitzensportlerin gemacht hast und ihr kämpft ja 1:1, aber ihr kämpft ja auch in Mannschaften. Also deswegen habe ich auch zu Beginn nochmal deutlich gesagt, du warst 15 Jahre, glaube ich, Teil der Nationalmannschaft oder so. Oder über sehr lange Zeit Teil der Nationalmannschaft. Das heißt ein Team. Ja? Und auch jetzt bist du ein Team. Und du bist sozusagen jetzt der Coach in manchen Situationen, der Trainer, ja. Derjenige, der auch die Leute einstellt und solche Dinge macht. Und dann habe ich mir überlegt, wenn jetzt jemand kommt zu dir und sagt, Adriane, ich habe Mist gebaut, keine Ahnung, ein Pitch in die Hose gegangen oder irgendein Produkt, was ihr macht, ja, in eurer Außendarstellung, hat überhaupt nicht funktioniert. Wie viel Coach-Erfahrung, wie viel Erfahrung aus diesem Sportlerleben steckt dann im Business? Hat dir das geholfen oder sagst du, nee, sind schon zwei ganz unterschiedliche Dinge?
Ich glaube, mir hat's unglaublich geholfen. Also ich finde, es ist wirklich intensiv Sport zu machen, ist für jeden in der Entwicklung wichtig und gut und hilfreich später für den Job. In dem Fall, wenn jetzt was schiefgelaufen ist, zum Beispiel, ist es ja ganz extrem so dieses nach wieder aufzustehen, wenn also es läuft was schief und dann wieder angreifen, so hey, sich davon jetzt nicht runterziehen zu lassen. Und das ist tatsächlich was, wo ich auch gemerkt habe dann irgendwann, dass sich gerade jüngere, also Teamkolleginnen, also waren in dem Fall Kolleginnen auch, dass die sich teilweise wahnsinnig schwer tun, dass die diese Rückschläge zu sehr auf sich beziehen, zu sehr, dass die das zu sehr mitnimmt. Also denen fehlt dann quasi so dieses Durchbeißen, dieses Durchhaltevermögen. Und das sehe ich halt tatsächlich auch als meine Aufgabe dann auch, ihnen dabei dann zu helfen, so diesen Weg zu finden, dass sie dann eben dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Also dass sie nicht sagen, der eine Fehler oder das hier, das wirft mich aus der Bahn, so nein, da ist was schiefgelaufen, jetzt stehen wir wieder auf. Das ganz große Ziel ist das. Oder wo willst du denn hin? Deine Perspektive. So da kann ich, glaube ich, oder ist es auch vor allem meine Aufgabe zu unterstützen. Und da kann ich schon viel aus dem Sport dann auch ziehen, weil Niederlagen sind das Wichtigste, wenn man im Sport erfolgreich sein will. Es gibt keinen erfolgreichen Sportler, der nicht vorher Niederlagen erlebt hat. Es gibt keinen, der einfach durchrauscht, weil du diese Niederlagen brauchst für die Entwicklung.
Ja, cool. Gut, letzte Schnellfragerunde und dann sind wir da schon mal durch. Auf der Glücksskala von 1 bis 10 bist du wo?
Also jetzt gerade, ich auf einer 9.
Okay, also solide 9. Ja.
Also es ist so, versuche ich immer wieder zu hinterfragen, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin und ob auch um mich herum, meine Familie, ob es allen damit gut geht und mir damit gut geht. Deswegen, diese 9 ist jetzt darauf bezogen. Wenn man jetzt mit reinnehmen würde, das ist auch der Bereich, den ich beeinflussen kann, also alles, was ich selbst beeinflussen kann. Wenn man jetzt größer denken würde, also gesellschaftlich, dann würde ich die Zahl definitiv weiter runtersetzen, weil es gerade wirklich Themen gibt, die sehr belastend sind.
Stimmt, und da kann ich dir auch was reflektieren. Ich habe diesen Podcast und mache mit Marco Young aus Berlin zusammen noch Jung und Young. Und wir hatten im letzten Jahr eine sehr intensive Reise gemeinsam zum Thema Purpose und haben ganz, ganz viele spannende Aspekte beleuchtet, also Umweltgeschichten. Wir hatten jemand da von der ESA, den lieben Kai, der uns mal erzählt hat, wie guckt eigentlich jemand auf die Welt und auf Purpose, so auf diese ganzen Konflikte, die wir haben, wenn du aus dem Weltraum guckst. Oder auch innere Geschichten, also Selbstliebe und alle möglichen Themen haben wir beleuchtet. Und am Ende kamen wir unter anderem zu dem Fazit, dass du nur die Dinge eben wirklich im Fokus haben solltest, wo du auch in die Wirksamkeit kommen kannst. Also, was ich damit sagen will, ist, wir beide, und wenn wir es noch so gut meinen, werden heute den Konflikt in Gaza nicht beenden können. Wir können tun, was wir wollen, ja. Du in deinem Office, ich in meinem, das wird nicht funktionieren. Aber wir können vielleicht menschlicher sein zu Menschen, die uns begegnen und so aussehen, als kämen sie von da oder whatever, ja. Also, egal was. Es gibt Dinge, wo wir alle in die Wirksamkeit kommen können, und das finde ich total wichtig, da auch zu sagen, okay, also ich würde dann lieber die 9 nehmen, weil mir geht's darum, wie geht's der Adriane, die ich gerade sehe, ja. Natürlich haben wir Probleme und große Probleme und ich fand es aber vorhin auch sehr schön, dass du gesagt hast, es ist wichtig, jungen Menschen dann Mut zu machen an der Stelle, auch im Team oder in der Familie und generell, denn ich glaube, alle Generationen zu allen Zeiten hatten sehr große Herausforderungen. In vielen Jahrhunderten waren sie sogar lebensbedrohlich. Die haben wir eigentlich in dem Sinn jetzt so nicht, direkt zumindest. Und ja, also ich finde es total wichtig und da ist es auch gut zu sagen, okay, gesamtgesellschaftlich vielleicht eher eine 7,5, aber privat, privat bin ich bei einer soliden 9. Schön. Letzte Frage, ich frage eigentlich nie nach Familienmitgliedern, deswegen musst du auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest. Mich würde aber trotzdem in deinem Fall mal interessieren, weil du auch gesagt hast, Sport für junge Menschen ist wichtig und so weiter, ist ja eigentlich ein No-Brainer, aber macht dein Sohn Sport?
Ja, also in der Corona-Zeit wollte er immer, dass ich ihm Kampfsport beibringe, aber da war er noch so klein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, also für Kampfsport, da musst du eine gewisse Reife haben. Und er macht, er schwimmt und macht Basketball. Also wir haben extra Individualsportart und Teamsport, war uns auch wichtig, die Kombination. Und einfach, dass ihm schon mal was mitgegeben wird. Und wenn er dann älter ist, dann Kampfsport. Personal Training von der Mama.
dann kommen wir jetzt ganz schön auch auf diese Abbiegung sozusagen zu deiner Vita wieder, weil wir waren ja irgendwie im Alter 11, 12, ich sag mal so vorpubertär. Und ich weiß, ich tease das einfach schon mal an, dann kam ja irgendwo bei dir die intrinsische, und wir nennen das in der Heldenreise, tatsächlich ist der nächste Punkt der Ruf zum Abenteuer. Also irgendwann merkt man so in seiner gewohnten Welt, okay, ich mache jetzt Ballett und die Schule ist cool, das ist alles irgendwie cool, aber irgendwie reizt mich noch irgendwas. Und ich glaube, das passt ganz gut auch zu deiner Lebensphase damals, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich war so der Schlüsselmoment. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte Tänzerin werden, und in der John-Krenko-Schule, da wird das ganze Leben auch darauf ausgerichtet. Du kannst gar kein Abitur machen, du musst in die Ballettakademie nach der 11. Klasse. Und ich sitze jetzt zwar, aber man sieht es jetzt nicht, aber ich bin auch relativ groß. Das heißt, die Voraussetzungen für eine Tänzerin sind dann sehr schwer, weil der Partner muss größer sein. Und prima Ballerinas sind sowieso schon, haben schon einen harten Weg. Und dann aber, was du jetzt gerade beschreibst, ist eher so dieses, um mich rum fingen dann so diese Teenie-Erlebnisse an, und meine ganzen Freundinnen, da stand, bei mir stand so I love Ballett und bei ihr stand halt I love Felix oder weiß nicht wen und so. Dachte ich so, okay, wenn ich den Weg gehe, dann gehe ich einen ganz anderen Weg, und vielleicht vielleicht hat das Leben dann noch was ganz anderes parat für mich, und das kam dann irgendwo so ein bisschen zusammen. Dann dachte ich, nee, ich will vielleicht einfach auch ein normales Leben. Und nicht mehr einfach nur Tänzerin werden und alles darauf ausrichten. Und dann kam eben so dieser Bruch, also kein Ballett mehr. Hab dort aufgehört, und das hätte keinen Sinn gemacht, jetzt noch in irgendeiner Ballettschule so ein bisschen rumzuhüpfen oder so, weil ich habe es ja wirklich im Internat so intensiv betrieben, dass ich diesen harten Cut dann auch wollte. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe zwei große Brüder und die waren im Taekwondo. Und dann bin ich da im Taekwondo mitgegangen. Und es war tatsächlich eben auch in dem Verein bei uns, gab es Taekwondo und Kickboxen zusammen. Also mein Einstieg war dann über Taekwondo.
Frage, die ich an der Stelle habe, ist, weil ich ja selber zwei Kinder habe, man ist schon erwachsen, aber trotzdem, und ich so ein bisschen da antizipieren kann, wie deine Mutter sozusagen auch diese Ballettkarriere wahrscheinlich gewollt und gefördert hat, schätze ich mal. Frage, wie einfach war das zu sagen, ich mache jetzt hier einen Break? Warst du so durchsetzungsstark oder waren einfach deine Eltern immer so tolerant, dass die gesagt haben, okay Kind, wenn du das anders machen möchtest, dann feel free?
Ich glaube, meine Eltern haben sowas dann einfach auch genauso mitgespürt. Also wenn ich das so beschrieben habe zu Hause, ich weiß jetzt gar nicht, also ich hatte immer das Gefühl, dass ich das entschieden habe. Aber das war etwas, was meine Eltern absolut voll unterstützt haben. Also ich glaube auch im Nachhinein nicht, dass meine Eltern mich da jetzt beeinflusst haben, aber sie haben auf jeden Fall gesehen, dasselbe gesehen, was ich gesehen habe. Also ich ihnen das, vielleicht habe ich ihnen diese Situation auch beschrieben, oder sie haben gemerkt, wie ich mich dabei fühle. Und dann haben sie tatsächlich auch gesagt, alles klar, dann nehmen wir dich auch aus dieser Schule raus in der Stadt. Und dann kommst du jetzt auf die Schule bei uns im Ort mit deinen Brüdern in der gleichen Schule. Und ich hatte dann im Konfirmationsunterricht, habe ich dann auch schon ein paar kennengelernt, so dass ich da nicht ganz neu dort war, so das Umfeld schon ein bisschen kannte. Das heißt, also das war dann sogar noch zusätzlich, haben meine Eltern gesagt, dann lass uns doch gleich den richtigen Schritt gehen, dass du dann auch hier im Ort dann auch in der Schule bist. Das war ein bisschen schwerer, dann so die Freunde in der Stadt, dann da so diesen wir sehen uns nicht mehr jeden Tag, aber tatsächlich war das auch eigentlich total unpraktisch. Ich musste immer mit der wahnsinnig weit fahren. Ich konnte nicht einfach bei jemand vorbei und klingeln. Und das war dann eigentlich auch nochmal ein wahnsinniger Bruch, der aber sehr schön eigentlich war. Und ich habe dann immer noch Kontakt gehabt zu den Freunden aus der Stadt, Gott sei Dank.
Was ich sehr bemerkenswert an der Geschichte jetzt finde, und das möchte ich auch deswegen noch mal kurz rausziehen, ist, dass du so by the way eben gesagt hast, meine Eltern haben das einfach mitgefühlt. Ja, und das ist natürlich ein Megasatz, ja. Also ich glaube, ein viel größeres Lob kann man seinen Eltern nicht geben. Und wenn du sozusagen diese Eigenschaft bei deinem Kind hast, oder ich hoffe, ich hatte es bei meinen immer, dann ist das, glaube ich, das Schönste, was passieren kann für ein Kind auch, dass es gar nicht viel erklären muss, sondern die Eltern einfach spüren, was tut ihr oder ihm gut. Und meine Eltern haben das einfach mitgefühlt. Das ist sicherlich ein Satz, der bei mir noch lange hängen bleibt, das weiß ich, ja, definitiv. So, jetzt bist du also wieder zu sozusagen eine halbe Stunde aus der Stadt raus in der Provinz, in Anführungszeichen, angekommen. Du kannst Taekwondo machen. Mhm. Jetzt ist ja von der Taekwondo-lernenden kleinen Schwester zur Vize-Weltmeisterin im Kickboxen ja immer noch ein ganz schöner Weg. Magst du uns den mal kurz so im Staccato vielleicht erklären? Wie kommt das? Und was mich besonders interessiert, vielleicht vorweg schon, was war eigentlich der Moment? Also ich meine, Kickboxen ist jetzt kein Breitensport. Du bemängelst das ja auch zu Recht und ist auch Fernsehpräsenz und so weiter. Könnte man auch lange drüber reden. Gelder etc., die diese Sportler bekommen. Aber was mich interessiert jetzt an der Stelle ist, es gibt ja trotzdem Hunderttausende wahrscheinlich, die Kickboxen oder Millionen vielleicht sogar in Deutschland und in Europa. Was war der auslösende Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich im Kickboxen angekommen, ich möchte aber nicht 0815, so wie alle anderen, vielleicht glücklich, ich will deutsche Meisterin werden, keine Landesmeisterin, deutsche Meisterin. Vielleicht beschreibst du auch kurz den Weg mal. Aber mich würde interessieren, wo kommt diese Motivation her, wirklich an die Weltspitze zu kommen? Das ist ja nochmal ein Unterschied.
Also zunächst mal, ich bin am Anfang so ein bisschen rein gestolpert eigentlich eher, weil ich dadurch, dass ich aus dem Ballett kam, habe ich eine wahnsinnige Tiefenmuskulatur mitgebracht und eine sehr gute Dehnung natürlich auch. Deswegen war ich auch vor allem ein Kicker, jetzt nicht die Fäuste, weil die waren im Ballett, sind die ja sehr weich, die Hände und die Arme. Also ich habe da etwas mitgebracht, wo ich unglaublich schnell, unglaublich gut geworden bin. Einfach im Taekwondo hast du ja ganz viel. Taekwondo hat ja auch diesen Fokus auf die Beine. Mhm. Da irgendwelche spektakulären Kicks konnte ich halt ganz schnell schon, weil da die Dehnung da war und eben auch die Haltekraft dafür. Also die Kombination war sehr stark. Deswegen ging das auch so schnell und das hat mein Trainer ja auch gesehen. Und wenn man gut ist und dann da automatisch, und das spürt man dann auch und was man da dann auch so gespielt bekommt von dem Trainer, und da kam dann einfach eins nach dem anderen. Oder es kam einfach so zusammen, dass es bei uns, wer wirklich auf Wettkämpfe gehen wollte, der sollte ins Kickboxen, weil der Kampfstil sehr ähnlich war. Also in dem Verband, in dem wir waren, im Taekwondo, war der Kampfstil sehr ähnlich zu dem Kickboxen. Und deswegen wurde ich da, weil ich ziemlich schnell sehr gut wurde, und dann hat mein Trainer gleich gesagt, komm doch mit auf ein Taekwondo-Turnier. Und dann war es mal ein Taekwondo-Turnier und dann wurde es dann auch ein Kickbox-Turnier. Und das ging relativ schnell, und dadurch, dass ich dann auch sehr schnell Erfolge hatte. Das ist dann so, da habe ich dann quasi, ja, so, wie sagt man beim Formel 1 sagt man Benzin gerochen, oder ich weiß es nicht, wie es bei uns dann ist, aber so dieses, da war ich dann, das hat mich dann gepackt. Ich saß nicht da und habe gesagt, ich weiß nicht, ab wann ich gesagt habe, ich will jetzt Weltmeisterin werden. Das war einfach, ich wollte immer besser werden. Also das kommt schon aus dem Ballett dann auch, diese Disziplin und dieses knallhart an sich arbeiten. Also Ballett ist ja noch viel schmerzhafter, nur dass du nicht von außen den Schmerz bekommst. Aber diese Disziplin und diese, also wirklich jeden Tag 2 Stunden, das macht ja keinen Spaß. Also das Training, das ist ja der Erfolg, und also das ist das Erlebnis auf der Bühne dann, was einen dazu bringt, sich das anzutun, quasi. Und diese Einstellung, die hatte ich eben dann natürlich auch im Taekwondo und im Kickboxen. Und dadurch wurde ich eben ganz schnell auch richtig gut und auch erfolgreich auf den Turnieren. Und ja, und der Erfolg hat mich da einfach so ein bisschen mitgenommen. Und vielleicht war es dann auch so ein bisschen, ich wollte immer Tänzerin werden. Und dann kam irgendwann dieser Gedanke, ich will die beste Kickboxerin werden. Ich weiß nicht also, genau wann.
Also was eigentlich der Erfolgshunger,
ja, genau,
immer so ein Stückchen weitergetrieben hat.
Genau, genau. So dieses Erleben, was es bedeutet, wenn das ganze Training eben Ergebnisse, also wenn ich dadurch erfolgreich werde. Ja.
Jetzt warst du eine absolute Spitzensportlerin. Parallel hattest du ja aber auch vermutlich berufliche Ressourcen schon zu bedienen oder Ziele oder wie auch immer man das nennen möchte. Wie war das? Wie ging das parallel?
Also es ist tatsächlich, war die intensivste Zeit war in meiner Studienzeit. Also ich habe als Schülerin angefangen. Wie gesagt, als ich Teenie wurde, habe ich mit Taekwondo angefangen, und meine erste Deutsche habe ich dann ich weiß gar nicht, 96 gewonnen. Auf jeden Fall 98 wurde ich ja dann zum ersten Mal Europameisterin und in dem Jahr habe ich Abi gemacht. Also das sagt eigentlich ganz gut zu dem Zeitraum. Und dann während dem Studium habe ich nebenher dann eben auch immer trainiert und das geht natürlich dann auch gut, weil man im Studium, ich hatte jetzt keine Präsenzpflicht und konnte mir das dann auch ganz gut einteilen. Und es war dann eher nach dem Studium, ich war dann schon, bin schon eingestiegen in beruflich, aber da wurde es immer schwerer, also sich das Training beizubehalten. Und da kam dann auch, ehrlich gesagt, eine Verletzung. Also ich musste mich immer extrem um meinen Rücken kümmern, bisschen mehr als normalerweise. Und das kostet Zeit. Und als ich dann angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten, ist genau diese Zeit verloren gegangen und dann hatte ich einen Bandscheibenvorfall.
Genau, das habe ich gehört. Im Übrigen war ich ein bisschen überrascht in der Vorbereitung, dass du von einem Bandscheibenvorfall abgesehen, und ich hatte selber schon einen, also ich will das gar nicht bagatellisieren, das sind furchtbare Schmerzen, ja. Aber es ist halt in Anführungszeichen nur ein Bandscheibenvorfall, dass du gar keine größeren Verletzungen in deiner Karriere davongetragen hast. Ich glaube, die Nase hat hier und da mal was abbekommen, hast du nachher festgestellt, mal in einem anderen Zusammenhang.
Ja, genau.
Verstanden.
Ja, genau.
Aber im Endeffekt richtig große Sportverletzung, Bänderriss oder Knie kaputt oder sowas hast du nie.
Nee, das ist tatsächlich, das war tatsächlich ganz lange, ich glaube, bis ich 26 war, hatte ich wirklich gar nichts. Und dann kam eben das Thema Rücken. Aber man muss auch dazu sagen, dass der Sport, das unterschätzt man. Natürlich ist die Nase, den kann man nicht schützen. Aber ansonsten hat man wahnsinnig viele Schutzausrüstung. Also man hat einen Helm, Faustschützer, Brustschutz bei den Frauen, Tiefschutz, dann Schienbeinschutz, Fußschützer. Also es ist ja so schon auf den Kampf ausgelegt, dass die Verletzungsgefahr jetzt da eigentlich nicht so groß ist. Die Verletzungen entstehen eigentlich eher aus der Bewegung raus oder eben das mit der Nase passiert dann, wenn der Schlag dadurch verstärkt wird, dass jemand noch zusätzlich nach vorne geht. Also einfach nur durch den Schlag ist eigentlich unwahrscheinlich, dass was passiert, aber sobald jemand gleichzeitig nach vorne geht, hast du die doppelte Kraft natürlich, die dann einwirkt auf die Knochen. Aber ansonsten würde ich sogar sagen, dass wir in dieser Sportart weniger verletzungsanfällig sind als jetzt zum Beispiel, wenn ich dran denke, bei einem Hallensport, wie sich da allein durch die Schuhe, wie sich da die Knie bei Handballern verdrehen oder mein Mann hat Basketball gespielt, deswegen weiß ich, dass seine Sprunggelenke sind einfach komplett im Eimer. Also wie die gehen ja. Und einfach weil du eben diesen Grip und dieses Hängenbleiben immer wieder hast. Also ich glaube, das ist eine härtere Herausforderung für den Körper als verrückterweise Kickboxen, obwohl das so auf Kontakt aus ist.
Ja, ich glaube, es ist oft so. Also, wie du schon sagst, ich glaube, Handball ist, glaube ich, wirklich eine der verletzungsanfälligsten Sportarten. Ich hatte lange Funktion und habe auch mal, ich hatte lange eine tragende Funktion in einem Profi-Eishockey-Verein.
Oh.
Und die Leute haben sich immer gewundert, wie wenig Verletzungen die Eishockeyspieler haben über die Saison, die Zähne.
Ich wollte gerade sagen, wie bei uns die Nase sind es da halt die Zähne dann, gell?
Aber das ist dann aber gewollt, weil die haben in der Regel einen Mundschutz und der fliegt aber in bestimmten Situationen auch mal raus. Und dann geht's ja auch in den Infight. Dann kostet es auch mal ein paar Zähne, aber die haben tatsächlich relativ wenig schwere Verletzungen und ich kann mir das beim Kickboxen auch gut vorstellen. Ich fand es einfach auch nur schön, dass das gar nicht irgendwie so in deiner Vita, also keine wichtige Rolle spielt und das ist ja auch mal erwähnenswert bei jemand, der derart viele Meisterschaften gesammelt hat wie du. Jetzt würde ich gerne aber, bevor wir sozusagen die Kurve ins Businessleben bekommen, nochmal eine Frage stellen, die ist mir ganz wichtig, weil wir sind ja immer noch in der Heldenreise und in der Heldenreise ist ein zentrales Element immer der Widerstand, der Feind, der Widerstand, der Bösewicht, das Problem, ja, das du vor dir hast. Und die Frage, wenn ich mir deine Lebensgeschichte, die ich sozusagen ermitteln konnte, mal angeschaut habe, dann klingt das wie ein Märchen von Walt Disney. Ja? Also jetzt noch mehr, weil ich weiß, welche Kindheit du hattest, welche Eltern du hast, welche Geschwister du hast, wie dein Weg war, wie autonom du dich selbst bestimmt hast und selbst deine Weggabelung schon gegangen bist, auch im jungen Alter offensichtlich. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, es gab sicherlich Widerstände, es gab sicherlich schmerzhafte Niederlagen oder Zweifel auch von dir selbst an deinem Weg. Gab es die? Wenn ja, wie gehst du mit sowas um?
Also Widerstände ganz am Anfang war eine harte Erfahrung, dass ich hatte diese Wettkämpfe ja am Wochenende und die waren teilweise irgendwo in Deutschland verstreut und teilweise auch sonntags. Also da war samstags Waage, sonntags der Wettkampf. Du hast vielleicht abends erst deinen Kampf gehabt oder das Finale oder so, wenn es die Deutsche war. Und dann kommst du da irgendwann spät nachts heim und bist dann Montagmorgens natürlich wahnsinnig müde. Und die und von der Schule habe ich, da habe ich wirklich eine ganz, ganz schlechte Erfahrung dann gemacht. Also die Lehrer haben wirklich gedacht, ich hatte dann, Montagmorgens hatte ich Englisch-LK und der Lehrer hat gedacht, ich wäre ein, hätte ein Drogenproblem. Oder keine Ahnung. Oder andere Lehrer, ich dachte, eigentlich müssten es die, die ja wissen. Ich meine, ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und erzähle von meinem Sport, aber ist natürlich auch ein unbekannter Sport oder ein Sport, wo man nicht weiß, wie die Lehrer darauf reagieren. Aber andere in meiner Klasse, die waren am Wochenende, die waren auch müde, aber die waren halt mit dem Orchester und der, die waren halt mit dem Orchester und der Geige dort oder so. Und die wurden dann, total gepusht und oh, wie toll und oh, ja, geht's dir denn gut oder bist du denn sehr müde? Und ich dachte so, okay, Kultur und Musik ist eine andere Wertschätzung als Sport. Also das war schon mal so eine harte Erfahrung in der Schulzeit. Und
aber da möchte ich nochmal ganz kurz rein. Sorry, wenn ich dich unterbreche, weil ich finde es zentral wichtig. Wussten die es definitiv nicht? Also oder hast du einfach das Gefühl gehabt, weil wenn du sagst, die anderen hatten eine andere Wertschätzung, gehst du ja davon aus, die Lehrer wissen, die eine spielt Geige, sage ich jetzt mal, und die andere macht Kickboxen. Die wussten es aber gar nicht, meinst du?
Ich weiß es gar nicht.
Also die Frage, die mir eigentlich dahinter auf den Nägeln brennt, ist, du bist heute im Marketing, ja? Marketing bedeutet, tu Gutes und rede drüber.
Ja, darin war ich so schlecht.
Das hast du zu dem Zeitpunkt gar nicht gemacht. Also du bist tatsächlich nicht, auch nicht bei den heißen Boys, mal aufgelaufen, hast gesagt, übrigens, ich bin gerade Vize-Europameisterin geworden im Kickboxen oder so. Also das, so ein Typ bist du nicht, oder?
Nee, gar nicht. Zumindest war ich das damals nicht. Also tu Gutes und rede darüber habe ich auch jahrelang natürlich über die Firma, das Produkt, damals Sportartikelbranche war ja auch ein Produkt, waren ja auch Produkte und so. Da natürlich total, aber tu Gutes und rede über mich, nee. Also das habe ich nie, also mich selbst gut zu verkaufen oder zu vermarkten, da war ganz, ganz große Schwäche. Also ich meine, bei uns natürlich die Schüler, die wussten das dann schon. Also wenn du sagst, sie heißen Boys oder so, also die wussten das dann schon, aber ich war mir noch nicht, wie gesagt, ich wusste noch nicht mal, ob sie Lehrer wissen oder nicht, aber sie haben auch nie gefragt. Da war ja auch gar kein, das war schon so ein bisschen der eine Lehrer, der so ganz besonders reagiert hat oder so, der wusste es vielleicht nicht, die anderen wussten es aber. Also es war jetzt nicht völlig unbekannt. Und klar, unter den, meine Freundinnen, die sind dann schon so stolz rumgelaufen und haben dann jedem erzählt, dass sie hier, was hier ihre beste Freundin ist und so. Also deswegen, ich musste gar nicht selber reden.
Um nochmal in den Zweifel des Lehrers reinzugehen, sozusagen, der dich da an der Stelle so ein bisschen falsch interpretiert hat oder die Situation falsch interpretiert hat, wie bist du damit umgegangen? Hast du mit deinen Eltern darüber geredet oder hast du das komplett alleine verarbeitet oder wie macht Adriane das?
Nee, das habe ich alleine verarbeitet tatsächlich. Also es ist auch, das ist so ein bisschen der das sind tatsächlich Erfahrungen, die ich einfach so mit mir selber dann ausgemacht habe oder meine Konsequenzen dann für mich dann so daraus gezogen habe. So, okay, das ist einfach ein Sport, für den gibt's keine Anerkennung. Kamen ja noch andere Dinge auch noch mit dazu, wo ich ja auch wusste, von diesem Sport werde ich niemals leben können, weil keine Anerkennung und all diese Dinge kamen da zusammen und das ist dann eher so in mir gereift. Also da habe ich jetzt nicht groß mit anderen drüber gesprochen. Das war eher so dieses, was bedeutet das für meinen Weg? Also ich habe gesehen, das interessiert keinen außerhalb, also so bei den Lehrern, natürlich bei den Schülern ja, aber es war sowieso auch so eine eigene Welt. Also ich hatte so die Kampfsport-Kickbox-Freunde-Welt, mein Trainer und und dann die anderen Freunde quasi. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen, auch im Studium dann. Später war das dann auch so, ich habe dann die ganzen... Dann haben in der Nationalmannschaft haben sie gesagt, wieso tust du dir dieses Studium an, was überhaupt nichts mit Sport zu tun hat? Wieso studierst du Publizistik, BWL? Wieso studierst du nicht einfach, gehst du nicht zur Bundespolizei, so wie wir, sodass du den ganzen Tag trainieren kannst? Und die Studenten auf der anderen Seite haben gesagt, hey, wir haben voll die Klausuren, bist du verrückt? Was trainierst du denn jetzt auch noch auf den Wettkampf und so? Also ich war da immer so ein bisschen allein zwischen zwei Welten dann auch.
Und dann stelle ich mir vor, in dieser Kickbox-Welt, da warst du ja ein Superstar. Bist wahrscheinlich heute noch vielleicht auf Wettkämpfen erkannt oder so, weiß ich nicht, aber ist ja auch egal. Damals zu der Zeit auf jeden Fall warst du Weltspitze und in der normalen Welt warst du sozusagen nicht angemessen wurde das nicht honoriert oder wurdest du nicht erkannt? Ich habe auch in einem anderen Podcast gehört, da hast du gesagt, ich auf der Straße erkannt wurdest du nie, auch selbst als Vize-Weltmeisterin.
Nee.
Weil es gab ja keine Fernsehpräsenz, wo sollen die Leute dich kennen, ne?
Ja, genau.
Dieser Switch von, ich bin sozusagen schon Fame in meiner Bubble und bin außen komplett normal, vielleicht sogar ein bisschen untergewürdigt, ja? wie handelt man das? Das finde ich extrem schwer. Du kommst von einem Wettkampf, wo ganz viele junge Kickboxerinnen wahrscheinlich auch zu dir aufschauen und sagen, boah, guck mal, und jetzt hat sie wieder eine deutsche Meisterschaft gewonnen und so. Und dann kommst du da irgendwo zum Bäcker und keiner kennt dich. Das ist doch unheimlich schwierig zu handeln, oder?
Ich glaube, dadurch, dass es von Anfang an so ist, weiß man das dann schon. Wie gesagt, das sind dann einfach zwei Welten. Und die Welt im Kickboxen ist dann eher so, das war dann nach ein paar Jahren, hat dann mal ein Trainer zu mir gesagt, hatte ich dann irgendwie so meinen Pass und der ist schon so auseinandergeflattert, weil da die ganzen Aufkleber von den Wettkämpfen drin waren und so und die ganzen Titel. Und er dann so, boah, du musst es mal, allein dieser Pass, das müssen doch mal die ganzen jungen Kampfsportler mal sehen, kopier den mal. Und ich so, hä, Michi, bist du bescheuert? Was wissen jetzt mit meinem zerfledderten Pass und so? Also mir war das gar nicht bewusst, dass ich da, was ich eigentlich da mitgeben kann, weil ich da so in meinem Fokus drin war und so in meinem Ding, was ich noch erreichen möchte, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie das auf andere so wirkt. Ich wusste natürlich schon, also dass ich da, wenn ich dann in die Halle reinkomme und so und Star und so, aber meine Gegnerinnen waren auch die Stars, also wir waren alle, also die haben dann schon geguckt, wer ist jetzt schon alles da und so. Aber ja, diese Anerkennung dann in der normalen Welt quasi gar nicht zu haben, das war für mich einfach von Anfang an immer dieser Switch. Und deswegen war das aber auch für mich vielleicht auch immer dieser, ich weiß gar nicht, jetzt wo du es sagst, war das ja tatsächlich schon viel früher. Ich habe immer nur gedacht, dass das, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, da war es halt wirklich auf null. Weil da wurde ich dann auch so, dann sollte ich gar nicht über meinen Sport reden. Also ich kam von der WM zurück, war dann im Büro und dann hatte ich tatsächlich auch einen Chef, wo die Kollegen kamen so, hey, Vize-Weltmeisterin, boah, Wahnsinn und so. Oder dann mit Blumen oder so. Und er so, ja, jetzt wird aber hier wieder gearbeitet und so. Also wirklich die anderen wieder weggejagt. So. Deswegen, das ist so richtig bei mir so eingebrannt dann gewesen. Das hat hier nichts, mein Sport hat hier nichts zu suchen im Business. Und aber jetzt, wo du es sagst, ja, das war eigentlich damals schon auch schon so. Das gab dadurch, dass es überhaupt keine Präsenz in den Medien gab und dieser Sport auch mit keinerlei finanziellen, man konnte damit kein Geld verdienen und man hat da auch einfach die Journalisten hatten daran kein Interesse. Deswegen, mir ist es gar nicht so aufgefallen damals, sagen wir es mal so, weil ich wusste ja gar nicht, ich kannte keine Sportler, ich hatte jetzt keine befreundeten Fußballer, ich habe Fußballer gehasst, weil ich dachte, denen wird halt Kohle hinterhergeworfen und so, wo ich dachte, ja okay, also ich meine, es gibt noch andere Sportarten, aber es ist halt Deutschland. Ich habe das auch schon mal in dem anderen Podcast ja auch erzählt, in den anderen Nationen wäre ich der Superstar gewesen, also die Ungarn, die sind wirklich Stars dort, also da, wenn die über die Straße laufen, werden sie erkannt und die sind in den Medien und die sind die ganze Welt, ganz Ungarn ist stolz auf die. Oder allein schon meine kroatische Gegnerin, die hat gegen mich verloren und trotzdem hat sie 15.000 Euro gekriegt und ich dachte mir, geil, und ich? Das ist auch so ein Beispiel einfach. Oder in den USA, die wurden dann alle als Stuntmen in den Filmen und so. Und und hier in Deutschland, also so.
Ich hätte Tonnen von Informationen für dich an der Stelle, die wir können ja gar nicht alle in den Podcast packen. Vielleicht müssen wir irgendwann Teil 2 machen oder wir treffen uns mal. Ich weiß gar nicht, warst du in Salzburg Speakerin oder bist du demnächst?
Nee, ich war in Salzburg.
Okay, dann haben wir uns verpasst. Ich war auch letztes Jahr da. Ich bin auch dieses Jahr wieder da. Aber was ich glaube tatsächlich, und das finde ich jetzt so spannend, und dann kriegen wir vielleicht auch darüber die Kurve so in deine Marketingkarriere jetzt oder zu Vision 11. Also ich glaube tatsächlich, und das ist im besten Sinne eine Kritik an dir, ich glaube tatsächlich, dass du an der Stelle einfach generell zu bescheiden warst in deinem Leben. Also, dass es dich aufs Podest zu stellen, nicht unbedingt die beste Eigenschaft ist, die du hast. Denn ich glaube schon, dass man als Doppel-Europameisterin und 13-fache deutsche Meisterin sogar in der Randsportart, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld verdienen könnte. weiß es nicht. Also es ist hypothetisch, aber ich schreibe es einfach deinem Naturell zu, dass du, glaube ich, eher so ein zurückgenommener Mensch bist, der du ja jetzt eigentlich auch wieder bist. Aber ich finde es so spannend, weil ich, so wie ich dich vorher wahrgenommen habe, finde ich, jetzt auch in dem Gespräch bist du auch so eine ganz angenehme, zurückgenommene Person, so, ja. Trotzdem bist du ja jetzt an der Stelle, und jetzt wechseln wir mal so ein bisschen in dein heutiges Leben zwischen 11 und zu deinem Job, bist du ja Top-Influencerin, auch da wieder in der Top-Kategorie irgendwie. Also du bist schon jemand, der immer konstant Leistung abliefert und konstant auch so einen gewissen Fame-Status dann hat oder erreicht in dem, was er tut. Ja, und die Frage ist jetzt, wie kam es dann? Also irgendwann hast du mal gesagt, jetzt habe ich Rücken, erstens, zweitens, und ich greife schon mal ein bisschen vor, hast du Kind dann auch noch? Irgendwann. Genau, ja. Und ich weiß, dass du zwischenzeitlich noch Trainerin warst und dann gesagt hast, okay, wenn ich jetzt ein Kind habe, schaffe ich das nicht mehr zeitlich und so, und hast dich dann so langsam vom Sport, von diesem Sport abgenabelt, zumindest was Spitzensport angeht. Stimmt das so?
Ja, genau. Nicht nur Spitzensport, sondern wirklich komplett. Und das war tatsächlich was ich damals in dieser Zeit, wo du gesagt hast, habe ich das mit mir selbst ausgemacht, das habe ich da im Grunde schon für mich entschieden. Ich muss einen Weg finden, wie ich schon meinen Exit vorbereite. Also ich muss schon, ich wusste, dass ich den Sport erstens davon nicht leben kann und zweitens den ich ewig machen kann, körperlich. Mhm. Und ich wollte mich auch über mehr definieren als nur über den Sport. Also ich wollte wirklich auch intellektuell auch da weit kommen. Und deswegen, und da kam dann ja auch die Entscheidung, nicht Sport zu studieren oder nicht eine Kampfsportschule aufzumachen, so nicht den leichten Weg zu gehen, sondern eben gleich schon den Weg zu gehen, wo ich weiß, da kann ich später auch Karriere machen, und zwar genau mit dem, worauf ich Lust habe. Das war so das eine. Und dann, du hast jetzt gefragt nach dem, was dann der Moment war, der dann viel verändert hat. Also tatsächlich, ich war ja 10 Jahre in der Sportartikelbranche, und dann kam mein Sohn, also das kam dann genau diese Phase, wo ich dann wusste, okay, jetzt kann ich gut aussteigen. Es war auch ein sanfter Ausstieg, ich habe noch was mitgegeben als Trainerin, und jetzt kann es mir niemand übel nehmen. Mhm. Und dann gab es aber auch beruflich dann den Wechsel. Durch mein Kind habe ich da eben auch leider negative Erfahrungen dann gemacht, so als Mutter, wie viele andere. Und in meiner, beim Vision 11 dann, in der neuen Firma, da war es dann eben wirklich so ein Neuanfang, also alles wieder auf Anfang, so wie damals, vom Sport hin zu Beruf. Und dann, hier war es dann von Sportartikel und Produktmarketing und mit China unterwegs die ganze Zeit, Wechsel zu voll digital, IT, CRM, Customer Experience. Also beim Bewerbungsgespräch wusste ich nicht mehr, was CRM ist, ehrlich gesagt, weil die Sportbranche ja sehr hemdsärmelig ist. Genau, da habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich bei den Profis, jetzt lerne ich es richtig. Und aber auch da war ich auch noch so, okay, das erarbeite ich mir, baue das Team auf und so. Aber auch da war ich immer noch dieses, was du gerade kritisierst, also Volltreffer, tu Gutes und rede drüber, war nicht meins, weil ich dachte immer, ich muss mit Leistung überzeugen. Ist aber im Business, da gehört darüber sprechen halt auch zu Leistung. Also sich gut verkaufen zu können, ist auch eine Leistung. Und das habe ich erst über Jahre hinweg dann erst so für mich dann auch realisiert. Dass man nicht wütend darf, dass man nicht sein darf, weil man nicht gesehen wird, sondern dass genau das es auch ausmacht, ob man wirklich erfolgreich ist. Weil man muss auch darüber sprechen, und daran arbeite ich noch. Aber was wirklich dann die richtige Drehung war, ist tatsächlich, als ich auf LinkedIn nicht einfach nur so das gemacht habe, weil ich halt muss wegen Marketing und so, sondern wirklich diese Begeisterung dafür irgendwann gefunden habe, weil ich dort Menschen getroffen habe, wo ich dachte, boah, das kann ja Spaß machen. Ich hab Profile gesehen, wo ich Tränen gelacht habe, wo ich gedacht habe, okay, das geht ja auch. Und das war so ein Schlüsselmoment, war dann auch ein Copywriter, für den war das völlig normal, und aber eigentlich hat er etwas Bahnbrechendes für mich gesagt. Er hat mir das Gefühl gegeben, du bist der Sport und Business in einem. Und all die Jahre dachte ich ja, Sport hat hier nichts zu suchen. Und das hat er mir so, also er hat mich quasi gezwungen, weil er hat mir meinen Slogan geschrieben, meine Info quasi. Und ich so, bist du irre? Damit kann ich doch jetzt nicht da raus. Und er so, doch, das bist doch du. Du wirst doch die da. Und dann ich so, ja, okay, dann ich lasse es jetzt mal so. Hätte ich jetzt so nie geschrieben. Und das war so der Startschuss. Und so bin ich dann auch in die Sichtbarkeit viel mehr gekommen und habe plötzlich über Dinge gesprochen, wo ich gemerkt habe, die begeistern mich auch viel mehr, über mentale Stärke, über Mindset, über was kann man eigentlich aus dem Sport mitnehmen ins Business. Also nicht irgendwie, oh, ich habe jetzt hier so eine PowerPoint-Folie über Kundenprojekte zu Customer Experience, sondern wirklich die Themen, wo ich ganz persönlich auch meine Erfahrung mit reinbringen kann. Und das war dann auch das, wo ich jetzt auch sage, Wahnsinn, was ich da für mich persönlich eigentlich gelernt habe. Also jetzt auch zum Beispiel die OMX, da stand ich zum ersten Mal auf der Bühne und habe dieses Thema zum allerersten Mal, also es war einfach, ich wollte was ganz Neues schaffen quasi. Mhm. Und das war, cool. Ja.
Also zwei Dinge fallen mir dazu ein. Zum einen, ich glaube tatsächlich, hättest du diesen Copywriter nicht kennengelernt, hättest du weiterhin sehr viel Dinge auf dem Tisch liegen lassen. Ich will nicht sagen Geld. Die Amerikaner sagen ja, it's a lot of money lying on the table. Das meine ich nicht. Ich meine, du hättest sehr viele Synergien, gute Synergien auf dem Tisch liegen lassen. Und gut, dass er dir die Augen geöffnet hat. Unbekannterweise Dank dafür an der Stelle. Und das Zweite, das passt genau zu der Frage, die jetzt in unserem Skript steht, ist, wenn man auf so ein bewegtes Leben, und das ist eine Scheißformulierung, aber ich meine das jetzt im besten Sinne, du bist ja du hast ja noch viele, viele Jahrzehnte vor dir, aber ich meine, wenn man, du hast ja trotzdem eine wahnsinnige Vita, also es gibt, werden viele Menschen diesen Globus verlassen, die nicht so viel erlebt haben wie du an Reisen, an Eltern, an Geburtstage in Asien und Weltmeisterschaften in Gott weiß wo, ja. Also das hast du alles erlebt und du hast Change gemacht in deinem Leben und all die Dinge. Wenn man das jetzt alles so mal rekapituliert bis heute, dann ist auf einer Heldenreise ein zentrales Element immer, sind Mentoren. Mhm. Mentoren sind nicht nur gute Freunde, mit denen man Erfolge feiert oder Misserfolge bejammert, sondern Mentoren sind Menschen, die sagen, und das hast du eben sehr schön formuliert, der hat mir einfach an der Stelle mal einen Kick gegeben, das hätte ich nie selber gemacht. Und ich habe dann gemerkt, okay, verdammt, da gibt's ja echt gute Synergien. Und da kann ich ja auch kommunikativ. Es ist ja meine Verantwortung als Marketingmensch für mein Unternehmen, bestimmte Synergien vielleicht zu heben und zu kommunizieren. Und dann gehe ich auf die Bühne und mache dies und das. So, heißt, für mich ist dieser Mann unbekannterweise nochmal jetzt ein Mentor fast. Ja? Gibt's irgendwelche Mentoren in deinem Leben, egal ob im Sport, egal ob jetzt im Business, generell, wo du sagst, das sind Menschen, die mir echt im Leben an einer gewissen Gabelung geholfen haben?
Also definitiv jetzt aktuell auch mein jetziger Chef, der ist nämlich tatsächlich ein Mensch, der gesehen hat, der das eigentlich schon in mir gesehen hat in dem Gespräch. Ich habe ja gesagt, ich kam komplett aus der Sportbranche, hatte keine Ahnung von CRM und es ging darum, das Marketing bei Vision 11 aufzubauen. Und ich hatte also von den Qualifikationen her, er hätte es sicherlich bessere Menschen gegeben, aber er hat eben gesehen, was ich mitbringe, weil er selber auch Sportler ist. Und das heißt, er hat da von Anfang an daran geglaubt, dass ich da ins Fachliche kommst du rein, hat er nur gesagt. Wichtig ist, ihm war das Mindset und so und meine Einstellung und das, was ich mitbringe aus dem Sport auch und alles, was er eben in mir gesehen hat, er hat mir da auch immer Mut gemacht und er ist auch jetzt noch der da ganz konstant mir vor allem Freiheiten gibt, aber trotzdem auch Sicherheit. Also er ist auf jeden Fall, würde ich ganz stark sagen.
Magst du seinen Namen sagen?
Sebastian. Sebastian. Mhm. Sebastian Scheibe. Und den Copywriter, ist schon voll falsch gesagt. Copywriter kann ich auch total gerne sagen, das ist nämlich der Michael Otto.
Michael Otto.
Also ganz viel Liebe an Michael Otto an der Stelle.
Ganz viel Liebe von dir, Michael. Ich kenne dich nicht, aber trotzdem. Du hast Großes vollbracht bei
Adriane. Ich glaube, ich habe ihn schon so oft irgendwo erwähnt. Das Witzige ist, wir kennen uns tatsächlich immer noch nur digital. Wir haben uns immer noch nicht live getroffen.
Cool.
Aber ja, das ist schon krass.
Manchmal ist digitale Nähe auch vorhanden und auch schön.
Ja, ja. Also, ja. Ja, wir haben trotzdem gleich ganz andere, also gleich 2 Stunden telefoniert und so. Und in der Vergangenheit auf jeden Fall mein Coach. Also natürlich meine Eltern, hast du ja schon rausgehört, dass da wirklich diese Basis da war, aber das ist was anderes. Als Mentor siehst du ja eher im Umfeld und mein Trainer auf jeden Fall. Also der hat auch so an mich geglaubt und wenn du da jemanden hinter dir hast, der dich anbrüllt und dich dazu bringt, die Bestleistung aus dir rauszuholen, auch wenn du denkst, da geht nichts mehr, das ist schon was ganz Besonderes und ein ganz besonders starker Einfluss bei mir auch gewesen. Umso schwerer dann auch die Phase, die eben alle Sportler, glaube ich, dann auch erleben, wenn sie sich so abnabeln vom Coach. Also wenn sie an so einen Punkt kommen, wo sie dann gleich gut und dann besser werden. So, das ist eine ganz harte Erfahrung. Und dieses sich dann lösen. Und da war ich dann eben auch schon im Studium, war also auch gar nicht mehr in Stuttgart. Bin immer noch für den Verein gestartet, für Stuttgart. Habe natürlich auch meinen Mann dort kennengelernt. Also ich könnte nicht. Also mein Mann muss schon wissen, was da, also der muss genauso verrückt sein oder das kennen zumindest, diese Welt. Sonst würde er die Hälfte von mir nicht kennen.
Genau. Gut, also ich kann nur an dich appellieren, lieber Adrian, nach dieser guten Stunde, die wir jetzt haben. Wir biegen jetzt auf die Zielgerade des Podcasts ein, leider schon, aber ich kann nur an dich appellieren, tu Gutes und rede drüber. Ich glaube, es gibt unfassbar viele Synergien aus deinem Sport und ich habe noch so viele Fragen hier stehen, aber das ist ganz schlimm. Aber ich habe mir aufgeschrieben, ich wollte dich fragen, was ist für dich wichtiger? Ausdauer, Konsequenz, strukturiertes Planen, Trainingspläne und solche Sachen. Aber wenn ich, egal über was ich nachdenke an der Stelle, finde ich eine 1:1 ein Pendant in der Businesswelt, ja. Und ehrlicherweise, der liebe Sebastian, glaube ich, hieß er, ne? Mein Chef. Mhm. Ja. Der ist, glaube ich, einfach nur, und ich möchte ihn gar nicht qualifizieren an der Stelle, er ist, glaube ich, einfach nur normal, weil wenn zu, egal ob du Maschinenbauer bist, Architekt, Arzt oder Marketing-CEO wie ich, wenn zu dir jemand kommt, bei dem du eine gewisse Leidenschaft fühlst oder spürst für das und er sagt dir, ich war in irgendeiner Sportart derart erfolgreich wie du, dann sind das ja Menschen, die genau ganz viele Dinge verkörpern, die du im Business brauchst. Konsequenz, Ausdauer, mit Niederlagen umzugehen, wieder aufzustehen, motiviert wurden und motivieren können wahrscheinlich. Also ich glaube, der Sebastian hat das sehr, sehr klug gemacht. Deswegen, ist trotzdem gut, dass er es gemacht hat, aber ich würde sagen, das ist ganz wichtig, dass du verstehst, auf welchem Schatz du da auch sitzt, auch für eure Agentur oder für euer Unternehmen, da eben dem zu sagen, wie ist unsere Leistung? Ja, halt eben 13 Mal Deutsche Meisterschaft. Was sagen Sie dazu, ne? Und da packt man auch so viel Positives mit rein. Also, das solltest du nochmal drüber nachdenken, von vielleicht mit dem lieben Herrn Otto, welche Synergien ihr da textlich auch heben könnt. Auf der anderen Seite bin ich ja nicht in der Position, dir Tipps zu geben, denn du bist Top 100 B2B-Influencerin. Das wäre auch nochmal eine Frage gewesen, aber das schaffen wir heute leider nicht. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch einen zweiten Teil oder wenn du wieder in Salzburg sprichst und ich bin immer in Salzburg, dieses Jahr auch wieder als Speaker, dann setzen wir uns mal zusammen und quatschen da mal beim Kaffee.
Oh ja, das wäre, also dieses Jahr bin ich leider nicht dabei, aber also zweite Folge auf jeden Fall auch total gerne, aber persönlich kennenlernen fände ich natürlich auch viel schöner. Also ich finde diese digitale Welt in das echte Kennenlernen zu übertragen, finde ich das Schönste an LinkedIn, genau. Ehrlich gesagt.
Und weißt du, was mein Tipp an der Stelle für dich ist? Dass so geht's mir, das sage ich auch, habe ich schon oft im Podcast gesagt. Es gibt Menschen, die findet man digital sympathisch, da findet man auch gleich eine Gesprächsebene. Also hatten wir jetzt, glaube ich, hier auch, ohne da zu viel rein zu interpretieren. Aber an der Stelle ein sehr angenehmes, sehr schönes Miteinander. Und bei mir ist es so, dass wirklich 95% der Menschen, die ich so kennenlerne digital, da ist live genauso. Mhm. Also das heißt, die Erwartung ist, man trifft sich und man hat das Gefühl, oh, wir kennen uns ja schon 3 Jahre, ja. Wir können aber alles quatschen. Und das ist einfach so und das finde ich sehr schön. Das ist auch vielleicht eine der wenigen guten Dinge, die Corona uns gebracht hat, dass man gemerkt hat, okay, es gibt so eine digitale Nähe, die sich auch in die Realität transportieren lässt. Also das ist zumindest meine Erfahrung.
Ja, definitiv.
Meine Liebe, ich habe noch 2 Fragen. Für dich so Abschlussfragen. Die Frage Nummer 1, wenn du eine große Leuchttafel heute mitten in deiner Stadt aufstellen kannst, die bleibt im Pauchen. Was steht da drauf?
Rassismus ist keine Meinung.
Mhm. Okay. Lass ich mal einfach so stehen. Und die letzte Frage, die ich noch habe, eigentlich habe ich noch 2 tatsächlich, eine habe ich vergessen. Die eine ist noch, möchtest du noch irgendwas sagen, was ich vergessen habe, dich zu fragen? Das ist eigentlich auch total wichtig.
Nein, also tatsächlich, also mir, du hattest ja schon gesagt, dass es geht ja ganz viel darum, anderen Menschen Mut zu machen und mir ist wahnsinnig wichtig und ich hoffe, dass unser Gespräch das so ein bisschen auch hilft, gerade Jüngeren, die gerade vielleicht noch so ein bisschen die Frage haben, wohin die Reise gehen soll in ihrem Leben, dass sie sehen, dass egal wie sie sich entscheiden, sie können auch alles wieder auf Anfang setzen und Quereinstieg ausprobieren oder einfach einen neuen Weg gehen. Also so diesen Druck da rauszunehmen. Also ich glaube, die Möglichkeiten, die man heute hat, diese Vielfalt an Möglichkeiten, die überlastet die jungen Menschen wahnsinnig. Also sie wissen dann gar nicht, boah, ich könnte das, weil so früher dachte man so, ach, ich muss halt diesen Weg gehen, geht ja nicht anders, weil Eltern oder so. Und jetzt so die Wahl zu haben, ist klingt zwar toll, aber ich glaube, das kann wahnsinnig viel Druck bedeuten. Und vielleicht hilft es da, diesen Druck rauszunehmen, einfach zu sagen, hey, egal was du davor gemacht hast, fang einfach ganz neu an dann. Oder wenn du merkst, es ist nicht das Richtige, hab da keine Angst davor, einen ganz neuen Weg einzuschlagen.
Einen Reset-Knopf zu drücken mal an einer bestimmten Stelle, finde ich total wichtig. Und was du sagst, ja, auch gerade jetzt in dem KI-Zeitalter, das gerade beginnt, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist diese Überforderungsgeschichte, glaube ich, noch viel präsenter überall, weil man ja gar nicht mehr weiß, wann man wie, wo anfangen soll. Und wenn was man heute gelernt hat, ist morgen veraltet und so weiter. Also genau. Die Leute, die kommen noch mal in eine noch höhere Drucksituation als wir sozusagen, ja, oder als ich war in meiner. Also insofern, ja. Was ich aus dem Podcast mitnehme, ich muss immer sehr lange reflektieren und lese mir das Transkript durch und ich gucke mir auch die Folgen oder höre mir die Folge auch nochmal an, weil ich oft die Hälfte der Antworten gar nicht richtig verarbeiten konnte in der Geschwindigkeit, ja. Aber was ich bei dir auf jeden Fall mitnehme und das finde ich sehr, sehr schön ist, dass die besten Mentoren, die besten Trainer, die besten Coaches und die besten Eltern sind die, die mitfühlen. Das nehme ich bei dir mit und ich glaube, da hast du auch ein sehr, sehr schönes Leben und das verdienst du auch und das wünsche ich dir auch, dass es so bleibt, dass du sehr viele Menschen in deinem Umfeld hast, die genau das dir auch geben. Und ich glaube, ein Mensch kriegt immer das, was er selber auch gibt. Also insofern passt das schon. Ja. Also freue ich mich, bedanke mich bei dir, dass du da warst. Schade, dass die Zeit schon wieder um ist. Ich habe die letzte Frage tatsächlich noch und das ist nämlich die nach einem Gast. Also ich versuche ja immer spannende Viten einzuladen, Menschen, die eine Geschichte haben, die erzählenswert ist. Und die Frage wäre, hast du jemanden, den ich unbedingt einladen muss hier in den Podcast?
Darf ich zwei sagen?
Natürlich, wieder viel mehr.
Weil ich zuallererst ist mir Tatjana Kiel eingefallen, weil ich habe es ja vorhin nur so leicht angedeutet. Es gibt einen Grund, warum ich sehr aktiv in Frauennetzwerken auch bin. Mhm. Unter anderem auch, um tolle Frauen kennenzulernen, aber Diversity als Thema. Und da ist eine Frau, die habe ich leider nie persönlich kennengelernt. Und sie war oder sie ist CEO von Klitschko Ventures. Und sie setzt, hat aber jetzt gemerkt, Klitschko ist ja selber jetzt auch sehr aktiv, als der Ukraine-Krieg losging. Und sie nutzt jetzt ihr Netzwerk für das Engagement für die Ukraine. Und ich glaube, dass sie Wahnsinn, und nutzt auch LinkedIn dafür als Plattform. Und ich glaube, sie, die Geschichten, die sie erlebt oder auch ihren Weg, fände ich, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Und weil es eben auch da sehr viel um Haltung und nicht wegschauen und Entscheidungen auch für uns geht. Und das zweite wäre der Alex, den kenne ich, der Alex De Vito. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist so ein Filmemacher. Das ist eigentlich ein total, eigentlich haben wir uns kennengelernt und einfach nur, man kann so unglaublich viel Spaß mit ihm haben, wahnsinnig viel lachen, witziger Typ und weiß nicht, welche Situation wir schon alle hatten. Und irgendwann habe ich dann aber erfahren, dass er nicht einfach nur Filme macht, sondern dass er tatsächlich früher als Kameramann wirklich in den politischen Konfliktsituationen, also wirklich in den die übelsten Konflikte oder Kriege vor Ort war und dort dokumentiert hat. Und was er da zu erzählen hat, ist Wahnsinn. Also er hatte eine Geschichte aus einem Krisengebiet erzählt. Ich krieg's nicht zusammen, das muss er aber auch erzählen. Da denkst du, da muss man einfach schlucken.
Also kann ich absolut nachvollziehen. Habe ich auch gerade nochmal so einen Gänsehautmoment, weil ich kenne auch jemanden, nämlich den Christian Holzknecht. Grüße gehen raus. Der auch Kriegsberichterstatter und Kriegsfotograf war. Also ich wusste nicht, dass die amerikanische Armee zum Beispiel Menschen anwirbt, also nicht anwirbt, sondern wirklich bezahlt, also bucht Fotografen, die sagen, ich gehe an die Front und fotografiere. Das sind so Jobs sozusagen. Und er hat natürlich auch genau wahrscheinlich wie der Alex unfassbare Dinge gesehen und ist einer der, oder vielleicht sogar der achtsamste und selbstreflektierteste Mensch, den ich überhaupt je in meinem Leben kennengelernt habe, hat ein unfassbares Buch geschrieben über innere Schönheit, in dem lauter Menschen die Hauptrolle spielen, die versehrt sind. Also die vom Leben anders gezeichnet wurden, als es der klassische Weg ist. Also Frauen, die beide Brüste abgenommen bekommen haben wegen Krebs oder ein Junge mit Glasknochenkrankheit und solche Sachen. Und er zeigt diese, das sind die Helden des Buches. Und er zeigt in dem Buch, was für tolle Menschen das sind, was für tolle Charaktere das sind. Und das ist jemand, der wirklich, der sieht dich sofort, der sieht deine Seele. Und das kann er, weil er so viel, unfassbar viel Schlechtes gesehen hat. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Auch der Christian ist ein sehr lustiger Mensch. Also es ist nicht so in Trübsal, sondern es ist einfach diese Welten miteinander zu kombinieren und zu verstehen, wo der Sinn vom Leben ist. Das können diese Menschen gut. Deswegen kommt der Alex ganz sicher bei mir auf die Liste. Vielen Dank für den Tipp.
Okay, gut.
Liebe Adriane, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es war ganz wundervoll. Also die Zeit ist rumgeflogen, ja. Und wie gesagt, ich hätte noch circa 1,8 Millionen andere Fragen gehabt. Aber ich glaube, alles, was wirklich wichtig war, haben wir besprochen. Und ja, danke, dass ich in dein Leben schauen durfte. Danke, dass die Audience erfahren durfte, wie das mal so behind the scenes bei einer Kickbox-Vize-Weltmeisterin aussieht. Ja, und wie schwer die es vielleicht sogar im Teenie-Alter in der Schule hatte. Wer hätte das gedacht? Ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald mal persönlich auf irgendeinem Event und bleiben in Verbindung und Dankeschön.
Vielen, vielen Dank von meiner Seite. Also ich hoffe auch, dass wir uns ganz bald persönlich kennenlernen und ja, mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht.
Okay, ihr Lieben, dann bis zur nächsten Ausgabe und ja, bleibt schön gesund. Tschüss.